ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW.
Wir hatten das Glück, Markus Balser und ich, dass wir mit der Süddeutschen Zeitung einen unglaublich starken Rückhalt hatten, sowohl von der Chefredaktion, die einmal uns gefragt hat, wie sich der Fall zugetragen hat, wie wir recherchiert haben. Und dann stand diese Chefredaktion und stand der ganze Verlag wie eine Wand hinter uns. Ich möchte mir nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn ich bei einem regionalen Radiosender, Fernsehsender oder einer kleinen Lokalzeitung gearbeitet hätte zu dem Zeitpunkt. Da hätte dieses Einschüchterungsprinzip wahrscheinlich gegriffen.
Uwe Ritzer, sein Kollege Markus Balser und die Süddeutsche Zeitung wurden auf Schadensersatz verklagt, mit einer absurden Begründung auf eine absurd hohe Summe. Um solche Klagen geht es heute in dieser Podcast-Reihe des Deutschen Journalistenverbands NRW. Wir behandeln hier alle Themen rund um den Journalismus und den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe, herzlich willkommen. Journalisten und Journalistinnen, die schreiben ja häufig über Dinge, die falsch laufen in unserer Gesellschaft. Gemauschel bei Bauprojekten in der Stadt vielleicht oder Veruntreuung von Geldern oder auch das Nichteinhalten von Umweltvorschriften zum Beispiel. Die Journalisten und Journalistinnen müssen immer mit Klagen gegen ihre Berichterstattung rechnen. Eine Form dieser Klagen, das sind SLAPP-Klagen. Und darüber spreche ich heute mit Timo Konrads, Hauptgeschäftsführer des DJV-Bundesverbands. Hallo, Herr Konrads.
Hallo, Frau Fobbe.
Und mein zweiter Gesprächspartner ist der freie Journalist Uwe Ritzer. Er ist Wirtschaftskorrespondent und Investigativreporter, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Und er hat auch für seine Arbeiten schon mehrere Journalistenpreise gewonnen. Hallo, Herr Ritzer.
Hallo, ich grüße Sie.
Fangen wir mal an mit dem Thema SLAPP-Klagen. SLAPP, das ist ja die Abkürzung für Strategic Lawsuits Against Public Participation, auf Deutsch strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. Und diese Abkürzung SLAPP wurde gewählt wohl auch, weil SLAPP mit einem P ja das englische Wort für Ohrfeige oder Schlag ins Gesicht ist. Also so viel zum Begriff an sich. Aber Herr Konrads, was genau sind denn nun SLAPP-Klagen?
Also es sind tatsächlich solche Klagen, die so einen gewissen Wumms auch erzeugen sollen. Deswegen eben auch dieser schön bezeichnete Begriff SLAPP im Englischen. Es sollen Klagen sein, die einschüchtern. Also die insbesondere auch wirklich das Ziel haben, Personen, die zum Beispiel Bericht erstatten wollen, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten, die auf etwas aufmerksam machen möchten, was die Öffentlichkeit interessieren könnte, einzuschüchtern. Und zwar damit, dass man in einen Gerichtsprozess gezogen wird, der langwierig sein kann, der kostspielig sein kann und der am Ende das Ziel hat, die Person von der Berichterstattung oder eben auch von dem aktivistischen Vorhaben abzuhalten.
Gibt es denn diese Klagen immer erst nach der Berichterstattung oder gibt es sie vielleicht auch schon mal im Vorfeld?
Also wir nehmen das wahr, dass das schon in der Recherchephase anfängt, zumindest ab dem ersten Zeitpunkt, wo es den späteren Kläger dann auffällt, da könnte es was in eine Richtung gehen, die für ihn nicht vorteilhaft ist, dass dann bereits schon interveniert wird. Natürlich setzt das schon so ein bisschen voraus, dass dann der spätere Kläger ein Gesamtbild hat. Insofern kann er ja auch noch nicht ganz abschätzen, was später die Berichterstattung sein soll. Aber es geht schon weit vorher los, denn weit vorher soll ja auch schon die Berichterstattung im Keim erstickt werden.
Genau, und wenn ich als Journalist so eine Verdachtsberichterstattung habe, muss ich ja den anderen auch schon mal darauf hinweisen und ihm eine Möglichkeit zur Gegendarstellung geben.
Richtig.
Und dann kriege ich vielleicht schon so einen Brief. Jetzt gibt es eine Initiative gegen SLAPP-Klagen und da gehören neben Journalistenverbänden auch Menschenrechts- und Nichtregierungsorganisationen dazu, zum Beispiel auch Umweltverbände. Und im Ausland habe ich bei meiner Recherche viele Hinweise gefunden, dass es auch Klagen gegen Investigativjournalisten gibt. In Deutschland musste ich echt suchen, um einen betroffenen Journalisten zu finden. Und gefunden habe ich Uwe Ritzer. Herr Ritzer, können Sie uns denn kurz schildern, weshalb Sie eine SLAPP-Klage am Hals hatten?
Ja, ich habe zusammen mit meinem Kollegen Markus Balser vor über 10 Jahren ging das schon los, immer wieder über die Firma Solar Millennium geschrieben. Das war eine Aktiengesellschaft, die angetreten war, um die Welt mit Sonnenenergie zu beglücken und unter anderem das größte Sonnenkraftwerk der Welt in den USA zu bauen mit einer Leistung vergleichbar von 2-3 Atomkraftwerken. So. Dieses Unternehmen war ein deutsches Unternehmen, angesiedelt in der Nähe von Nürnberg und bestach scheinbar mit immer größeren, immer tolleren Projekten, die man irgendwie so gefühlt auf der halben Welt machen wollte. Und ich sage jetzt mal, ohne das jetzt zynisch zu meinen, es war so die Lieblingsfirma vom Studienrat, der ein paar Euro auf der Seite hat und dann was Gutes mit seinem Geld tun wollte und gleichzeitig eine Anlage treffen. So, dieses Unternehmen geriet zum ersten Mal groß in die Schlagzeilen, als Utz Klaassen, der frühere Konzernchef von EnBW, von dem Energieriesen, dort anheuerte und nach anderthalb Monaten mit 7 Millionen Euro Abfindung wieder sich vom Acker machte. Und dann passierte der übliche Reflex, die komplette Medienwelt fiel über Klaassen her, raffgieriger Manager und so weiter. Und der Markus Balser und ich, wir hatten vorher schon immer wieder Hinweise, dass bei Solar Millennium, um mal beim Sonnenbeispiel zu bleiben, nicht alles, was da so sonnig strahlt, auch sonnig ist. Und wir hatten uns auch die Frage gestellt, mein Gott, hat es der Klaassen wirklich nötig, dass er ein kleines, aber innovatives Unternehmen einfach abzockt? Und dann begannen wir mit der Recherche und wir deckten in der Folgezeit immer mehr, ich kürze das jetzt ab, immer mehr Ungereimtheiten, immer mehr Probleme, immer mehr Schwierigkeiten bei dem Unternehmen auf. Das Unternehmen ging dann in die Insolvenz, nicht wegen uns. Und dann haben wir 2013 folgende Geschichte gemacht. Wir hatten Kontoauszüge zugespielt bekommen von einer Schweizer Bank, die belegten, dass der große, starke Mann im Hintergrund dieses Unternehmens, der formal nur Aufsichtsrat war, aber einer der Antreiber, der Gründer des Unternehmens und ohne den gar nichts gelaufen ist in der Firma Solar Millennium, dass dieser Mann auf einen sinkenden Aktienkurs an der Börse gewettet hatte und zwar zu dem Zeitpunkt, als klar sein musste, dass der Klaassen aufhört. Also der übliche Börsenreflex, du hast einen Top-Manager und der will gehen, das lässt erstmal den Kurs nach unten gehen. Und wir haben dann darüber berichtet, das war 2013 und dann passierte zunächst mal so ziemlich gar nichts. Und kurz vor Ende der Verjährungsfrist, am 29. Dezember 2016, hat der Herr Kuhn, so heißt er, uns verklagt auf 78 Millionen Euro Schadenersatz. Und zwar sowohl die Süddeutsche Zeitung als auch süddeutsche.de als auch Markus Balser und mich privat.
Das ist ja schon mal eine anständige Summe. 78 Millionen?
Ja, und da überlegt man natürlich im ersten Moment schon, schwupp, das Häuschen ist da weg, ne, wenn du den Prozess verlierst. Kuhn hatte eine kuriose Begründung. Er hat gesagt, das ist in etwa eine Summe aus mir entgangenen Gewinnen bei Geschäften in Indonesien und in Indien. Und diese Geschäfte sind mir deswegen entgangen, weil durch die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung ausgelöst und entsprechende Folgeberichte in Schweizer Medien mir ein Schweizer Geschäftsmann abhanden gekommen ist. Der wollte da nicht mehr mitmachen. Und deswegen ist die Süddeutsche Zeitung schuld daran, dass mir so viel Geld entgangen ist. Wir haben das von Anfang an für Hanebüchen im Blödsinn gehalten, aber, und jetzt sind wir beim Thema, warum es einfach eine Slap-Klage ist. Du bist vom ersten Tag an, wo so eine Klage ins Haus flattert, bist du natürlich unter Druck. Im ersten Moment schaut man natürlich ziemlich dumm, aber es ist auch so eine Geschichte, dass man, ja, wie soll ich das sagen, man ist in der Folgezeit unheimlich viel mit Dingen beschäftigt, die eigentlich nicht zum normalen journalistischen Alltag gehören. Also Beispiele, Besprechungen mit deinen Justiziaren, du musst dich mit dem Anwalt treffen, du musst den briefen. Es kommen ständig Bitten der Juristen, könnt ihr nochmal schauen, habt ihr die und die Unterlagen und so weiter. Dabei war eigentlich von Anfang an ziemlich klar, wir hatten alle Regeln der Verdachtsberichterstattung eingehalten, wir hatten auch Herrn Kuhn rechtzeitig und mit ausreichender Frist um eine Stellungnahme gebeten. Wir haben alle Seiten gehört. Wir hatten diese Kontoauszüge nun mal, aus denen diese Optionsgeschäfte hervorgingen. Und wir haben in der gebotenen Vorsicht über diesen Fall berichtet. Das heißt, wir haben nicht behauptet, das war so, sondern wir haben völlig korrekt dann auch geschrieben, dass diese Unterlagen darauf hindeuten, dass dieser Verdacht im Raum steht.
Es ist ja schon eine sehr interessante Geschichte. Herr Konrads, ist das so was Typisches für Slap-Klagen? Haben Sie da so einen Überblick? Weil, wie gesagt, so viele Fälle in Deutschland gibt es ja gar nicht.
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Gerade dieser Fall ist einer der typischen Fälle, weil das genau diese Wirkung erzeugen soll, die Slap-Klagen ja auch erzeugen sollen. Da geht es gar nicht so sehr, dass man wirklich auch den Schadenersatz abschröpft, sondern es geht auch so ein bisschen darum, dass man Personen von der Berichterstattung oder von ihrem Vorhaben abhält oder einschüchtert, auch für zukünftige Fälle einschüchtert. Diese Klagen zeichnen sich ja auch gerade dadurch aus, dass sie eben offensichtlich auch unbegründet sind. Sie sollen nur eine gewisse Wirkung erzeugen. Und das hatte das ja in dem Fall, das hat Herr Ritzer ja sehr anschaulich dargestellt, ja auch getan. Also man war dann mit anderen Dingen beschäftigt und hätte man vielleicht nicht so einen starken Verlag oder jetzt auch nicht so ein starkes Vertrauen in seine eigene Berichterstattung, dann hätte das vielleicht auch bei dem einen oder anderen Fall auch klappen können.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist weniger so eine einschüchternde Wirkung gewesen, dass wir gesagt hätten, ui, jetzt trauen wir uns nichts mehr, sondern du bist einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Sie müssen sich vorstellen, diese Klage traf ein am 29. Dezember 2016 und rechtskräftig abgeschlossen wurde der Fall vor einigen Monaten im Jahr 2022. Warum? Herr Kuhn hat sich durch alle Instanzen gekämpft, bis hin zum Bundesgerichtshof, ist zwar überall mit Bausch und Bogen auf die Nase gefallen, aber er hat eben genug Kleingeld, um so einen Prozess, wo es ja um Millionen Gerichtskosten und Anwaltskosten geht, zu führen. Herr Konrad, Sie haben auch mit der anderen Bemerkung recht. Wir hatten das Glück, Markus Balser und ich, dass wir mit der Süddeutschen Zeitung einen unglaublich starken Rückhalt hatten, sowohl von der Chefredaktion, die einmal uns gefragt hat, wie sich der Fall zugetragen hat, wie wir recherchiert haben. Wir haben denen dann die Belege gezeigt für unsere Geschichte. Und dann stand diese Chefredaktion und stand der ganze Verlag wie eine Wand hinter uns. Ich möchte mir nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn ich bei einem regionalen Radiosender, Fernsehsender oder einer kleinen Lokalzeitung gearbeitet hätte zu dem Zeitpunkt. Da hätte dieses Einschüchterungsprinzip wahrscheinlich gegriffen.
Dass es in Deutschland nicht so häufig vorkommt, das hat aber gar nicht so sehr damit zu tun, dass Unternehmen oder Einzelpersonen in Deutschland jetzt irgendwie milder wären als in anderen europäischen Ländern, sondern das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass im Rechtssystem gibt es das in Deutschland nicht ganz so her wie in anderen Rechtssystemen. Insbesondere haben wir, gerade was Schadenersatzansprüche angeht, das ist relativ zurückhaltend geregelt. Man muss jeden einzelnen Schaden auch nachweisen können und so weiter. Und daher sind solche Fälle, dass man auf solche Unsummen von Schadenersatz verklagt wird, in Deutschland weniger als in anderen Ländern. Aber die Wirkung kann ja trotzdem gleich sein. Das hatte man ja jetzt im Beispiel von Herrn Ritzer auch schön raushören können.
Jetzt werden ja häufig auch Umweltorganisationen zum Beispiel angegriffen von solchen Slap-Klagen. Rettet den Regenwald, glaube ich, ist auch Mitglied in dieser Initiative. Aber bei denen ist das doch genauso. Ich meine, denen müsste doch auch erstmal vorgerechnet werden, was für einen Schaden die verursacht haben.
Richtig, in Deutschland zumindest. Es gibt andere Rechtssysteme, da gibt es dann auch eine andere Art von Schadenersatz, nicht den Ersatz des tatsächlich eingetretenen Schadens, so ist es nämlich im deutschen Recht, sondern auch eine Art Strafschadensersatz. Wenn man sich nach so einem System richtet, das gibt es insbesondere in den USA, dann kann man auch ganz andere Summen natürlich verlangen als Kläger und da erzeugt das dann natürlich auch eine ganz andere Wirkung. Und je nachdem, in welchem Land man sich befindet, kann es einen eben dann auch mit solcher Wucht dann auch treffen. Und insofern, klar, wenn man verklagt wird, stellt man sich genau eben diese Frage. Sollte man auch machen, um dann irgendwie mit einem kühlen Kopf darauf reagieren zu können. Aber es ist leichter gesagt als getan.
Herr Ritzer, Sie haben auch gerade erzählt, Ihr Verfahren ist gerade vor ein paar Monaten beendet worden. Das heißt, 7 Jahre ist das gelaufen. Warum dauert das denn so lange?
Naja, weil die Zivilgerichte in Deutschland natürlich absolut überlastet sind, weil sich Zivilprozesse sehr, sehr lange hinziehen. Wir hatten die erste Instanz im Oktober 2018 gewonnen. Da hat das Landgericht Nürnberg-Fürth die Klage von Herrn Kuhn bereits abgewiesen. Da waren wir also ungefähr knapp 2 Jahre nach dem Einreichen seiner Klage. Ja, dann geht er in Berufung, dann geht's vors OLG. Das OLG hat sich auch Zeit gelassen, nicht weil die nicht wüssten, was sie tun sollen oder faul wären, sondern weil sie halt sehr, sehr viele andere Fälle haben. Und das OLG hat dann nicht einmal den Prozess eröffnet, sondern hat von Anfang an gesagt, ich sage es jetzt sehr unjuristisch, diese Berufungsklage ist Quatsch, da gibt's keine Aussicht auf einen rechtlichen Erfolg. Und daraufhin hat unser Prozessgegner dann eben eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingereicht. Und da dauert es halt auch wieder. Und in so einem komplexen Verfahren ziehen sich die Dinge dann mal sehr schnell ein paar Jahre hin.
Das klingt auch, als wären die Kosten auch für Ihre Anwälte wahrscheinlich relativ hoch gewesen. Muss dann aber vermutlich auch der Gegner zahlen, oder?
Ja, wir reden hier von einem ordentlichen einstelligen Millionenbetrag, wenn ich das richtig sehe. Die Anwaltskosten, ja, die muss der Prozessgegner bezahlen. Ob er sie bis heute bezahlt hat, weiß ich nicht. Aber ja, das geht natürlich ins Geld. Darum machen solche Klagen auch nur Organisationen oder eben Menschen, die richtig viel Geld haben und es sich im Zweifelsfall auch leisten können. Aber ich möchte auch noch mal sagen, was Herr Konrads ganz am Anfang gesagt hat, das ist natürlich entscheidend. Es geht nicht immer nur um so große Klagen bei SLAPP, wie jetzt in unserem Fall, sondern es geht auch darum, dass insgesamt die Neigung zugenommen hat, journalistische Arbeit juristisch zu behindern, und zwar von Anfang an. Mir passiert es seit Jahren immer häufiger, dass es bei Recherchen bereits Ärger gibt mit irgendwelchen Anwälten. Du stellst irgendwo eine Anfrage, möchtest auch ganz seriös die Version zu irgendeiner Geschichte von einem Betroffenen kennen und hast als nächstes einen Anwalt am Hals, der dir dann droht. Und diese Drohkulisse nochmal, ich glaube, große Medienhäuser wie, nehmen Sie den Spiegel, nehmen Sie vielleicht auch Bild, nehmen Sie mit Sicherheit auch die Süddeutsche Zeitung, die halten dann auch dagegen. Die haben auch gute eigene Juristen und sind auch bereit, sowas durchzufechten. Aber bei kleinen und mittleren Verlagshäusern bin ich da sehr, sehr skeptisch. Ich möchte nicht wissen, das ist jetzt natürlich spekulativ, wie viele Geschichten in Deutschland nicht geschrieben, nicht gesendet werden, weil man einfach kalte Füße bekommt.
Herr Konrads, können Sie das aus Sicht des DJV bestätigen?
Genau so bestätigen. Wir hören das immer wieder, dass das auch schon im Vorfeld versucht wird zu unterbinden. Vieles bleibt natürlich dann auch komplett im Verborgenen, weil wenn das sehr früh schon versucht wird zu unterbinden, dann wird das sozusagen im Keim schon erstickt und das gelangt dann erst gar nicht zu uns. Es gelangt dann im Übrigen auch erst gar nicht, noch nicht mal in die Nähe des Gerichts. Und auch da wird man sich natürlich fragen, inwiefern irgendwelche gerichtlichen Maßnahmen gegen solche SLAPP-Klagen überhaupt Wirkung erzeugen können, da das alles, was im Vorfeld passiert, kriegt man selbst, kriegen wir als DJV, kriegen aber auch die Gerichte erst gar nicht mit. Wenn überhaupt, kann sozusagen Gesetzgebung für SLAPP-Klagen nur bewirken, dass es eine Wirkung erzeugt, auch für die späteren Kläger, dass sie wissen, damit kämen sie zumindest vor Gericht dann auch nicht durch.
Jetzt gibt es ja eine EU-Initiative, genau um solche SLAPP-Klagen zu unterbinden. Da ist, glaube ich, im April des letzten Jahres ein erster Entwurf vorgelegt worden für eine Richtlinie. Und der DJV ist ja auch engagiert in diesem Thema. Ich glaube, die Europäische Journalistenorganisation ist auch in dieser Case-Organisation mit drin, die das ja auch genau beobachtet. Wie ist denn da gerade der aktuelle Stand, Herr Konrads?
Also, wir hatten es richtigerweise gesagt, im April vergangenen Jahres gab es den ersten Entwurf einer EU-Richtlinie, die genau solche SLAPP-Klagen adressieren soll, sie verhindern soll, insbesondere im zivil- und handelsrechtlichen Bereich, nicht im strafrechtlichen Bereich, das ist wichtig zu sagen. Was auch noch wichtig dazu zu sagen ist, dass das vor allem grenzüberschreitende Angelegenheit betreffen soll. Das liegt aber auch ein bisschen in dem Wesen der EU und der EU-Gesetzgebung begründet, nämlich dass sie sich auf einzelne nationale Belange gar nicht so sehr regeln. Sie kann das gar nicht regeln, sondern sie muss immer so dieses große Ganze in der EU im Blick halten, den grenzüberschreitenden Bezug geben. Und dieser erste Entwurf, der wurde eigentlich relativ wohlwollend aufgenommen, auch von unserer Seite, denn es ist immer noch besser, als erstmal gar nichts in die Richtung zu haben. Und da waren auch einige sinnvolle Ideen mit dabei. Allerdings, und das ist eben jetzt so ein bisschen leider die schlechte Nachricht in den letzten Monaten, im Frühjahr diesen Jahres hat Schweden hat gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne, hat Schweden einen Kompromissvorschlag nochmal entworfen, der dieses ganze Konstrukt, das eigentlich ja an sich schon relativ sinnvoll war, so sehr verwässert, dass es eigentlich, zumindest aus unserer Sicht, keinen wirklich praktischen Anwendungsfall mehr richtig geben kann, was sehr schade ist. Deswegen versuchen wir als DJV da auch noch so ein bisschen entgegenzuwirken.
Ich habe ja auch gelesen, irgendwie sollte es eine Beweislastumkehr geben. Und die ersten Kommentare, die ich gelesen habe, waren ja auch sehr positiv. Also wenn das jetzt total verwässert wird, dann hat ja doch wieder keiner was davon.
Genau, also vielleicht kann man es auch von Anfang an noch beschreiben. Diese Initiative, die EU-Richtlinie, sah eben vor, dass man in einem vorgelagerten Verfahren schon darüber entscheiden kann, ob eine Klage keine Aussicht auf Erfolg hat, ob sie eine solche SLAPP-Klage eben ist und dass sie dann schon, bevor es ins eigentliche Gerichtsverfahren geht, schon abgewiesen werden kann. Das hängt dann immer, je nachdem, noch ab von den jeweiligen Verfahrensgrundsätzen in den Mitgliedstaaten, aber das war so die grobe Richtlinie, die man da hatte. Und da gibt's ein paar so weichen Stellungen, die man in dieser vorgelagerten Prüfung dann beachten muss. Nämlich zum einen eben, ich hatte es gerade angesprochen, ist es ein grenzüberschreitender Bezug. In den Erwägungsgründen gab es eine Definition dazu, die so ein bisschen Anhaltspunkte gegeben hat, die nun aber allerdings rausgenommen wurde. Und dadurch hat man jetzt gar keinen richtigen Anknüpfungspunkt mehr, ab wann denn eigentlich ein grenzüberschreitender Bezug im Sinne dieser Richtlinie überhaupt vorliegt. Das heißt, da würde man erstmal die ersten Jahre so ein bisschen hin und her schwimmen und wüsste nicht genau, wonach man sich richten soll. Und der zweite Punkt, der ist eigentlich noch viel wichtiger. Diese SLAPP-Klagen, die müssen nach dem Ansinnen dieses neuen Entwurfs offensichtlich unbegründet sein. Und offensichtlich unbegründet wurde mittlerweile so eng definiert, dass das schon gar keinen richtigen Anwendungsbereich mehr hat, keinen praktischen. Also das ist so eng, dass da sozusagen fast jede Klage, wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde, über diese Hürde springen kann. Und dann würde diese vorgelagerte Prüfung relativ schnell überwunden werden können. Und damit wäre auch nicht viel gewonnen. Also der praktische Nutzen scheint damit relativ gering zu sein, zumindest in Deutschland.
Klingt ja nicht gut. Herr Ritzer, haben Sie denn diese Richtlinienentwicklung verfolgt oder sagen Sie, das war die eine SLAPP-Klage, die Sie betroffen hat und das kommt nie wieder?
Ich habe es mit Sicherheit nicht so intensiv verfolgt, wie der Herr Konrads und der DJV das tun. Der DJV ist in solchen Dingen, ich bin ja selber Mitglied, ich kann das beurteilen seit vielen Jahren, der DJV ist in solchen Dingen wirklich immer gut dabei und auf dem neuesten Stand. Ich verfolge das schon, aber natürlich nicht so intensiv. Es ist aber nicht so, dass ich mir denke, naja, diese Klage war und da hast du jetzt gewonnen oder da sind wir ungeschoren rausgegangen, jetzt ist wieder alles gut. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es wäre mir wirklich wichtig, hier loszuwerden und auch hier zu thematisieren, die Neigung, auf uns Journalisten loszugehen, unsere Berichterstattung juristisch von vornherein tot zu machen, zu behindern und mit Drohkulissen zu arbeiten, anstatt mit Fakten und groß aufzubauen, was uns alles passieren kann, wenn wir uns erdreisten, dieses und jenes auch nur zu hinterfragen. Also der Klassiker, den ich kenne, ist, du schickst jemanden 10 Fragen und dann kommt ein Anwaltsbrief zurück und er heißt, also pass mal auf, deine Fragen sind von vornherein so tendenziell, so falsch und alles Mögliche, dass du ja allein schon froh sein kannst, dass wir dich nicht wegen deiner Fragen verklagen. Das ist so absurd zum Teil, führt aber auch zu einer Ungleichheit und zwar zu der Ungleichheit, dass Menschen oder Organisationen, Unternehmen, wer auch immer mit viel Geld natürlich in der Lage sind, auf Journalisten stärker loszugehen als irgendein Normalbürger. Das ist völlig klar, weil es ist ein großes Ungleichgewicht, das da entstanden ist in den vergangenen Jahren. Und ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen ratlos, was man da tun kann, weil einerseits, es ist natürlich ein rechtsstaatliches Prinzip, dass jeder zum Anwalt gehen kann, dass jeder seine Rechte auch juristisch vertreten kann oder das, was er für seine Rechte hält. Ich glaube nur, dass es zum Teil inzwischen wird das missbraucht, um freie Berichterstattung einzuengen. Und ein Gedanke, den ich vielleicht noch loswerden möchte, wenn Sie erlauben. Es ist ja auch so, wir haben in der deutschen Zeitungslandschaft, ich sag mal insgesamt in der Medienszene, ja auch einige unschöne Entwicklungen in den letzten 10 Jahren erlebt, nämlich dass Verlage immer mehr gespart haben am Personal, dass immer weniger Kapazitäten da sind für tiefgehende Recherchen und dass in der Folge natürlich dann auch, ich sag mal, bei der juristischen Beratung gespart wird und die Bereitschaft zu sagen, komm, lass die Geschichte doch lieber liegen, bevor wir uns da großen Ärger einhandeln. Das erzählen mir Kollegen von anderen Medien immer wieder. Die ist auch bei Ressortleitern, bei Chefredakteuren in der Folge natürlich gewachsen.
Das ist ja ganz übel. Also ich sag mal, für Pressefreiheit und die Aufgabe der Presse klingt das alles gar nicht gut, Herr Konrads. Da kann man aber nicht so viel machen, oder? Man kann schlecht die beiden Gerichte, ich glaube Köln und Hamburg sind das, die Pressegerichtssachen machen, die immer so schön immer für die Kläger sind, die Unterlassungsklagen und all sowas machen. Die kann man ja schlecht abschaffen.
Natürlich nicht. Und Herr Ritzer hatte das ja auch sehr gut dargestellt. Man muss aufpassen, es ist ein schmaler Grat, dass man nicht auch Klägern, die auch ein berechtigtes Anliegen hat, den Weg zum Gericht abschneidet. Das ist auch, was wir in den Gesprächen wahrgenommen haben. Da hatten wir auch zum Teil noch mit dem Deutschen Richterbund und so auch gesprochen, die natürlich die Befürchtung haben, dass durch dieses Gesetzesvorhaben von der EU ein bisschen der Weg zu Gericht beschnitten werden könnte. Und da muss man natürlich auch aufpassen. Man muss das einigermaßen auspendeln. Man muss aber eben auch eben solche missbräuchlichen Klagen ganz klar einen Riegel vorschieben und den Personen, die sowas vorhaben, auch zeigen, dass auch der Gesetzgeber das erkannt hat und dass er bestimmte Leitplanken einziehen möchte. Dass das nicht so einfach ist, insbesondere über die gesamte EU hinweg, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz sollte man immer weiter noch energisch in diese Richtung gehen. Und daher ist dann insgesamt das Vorhaben der EU eigentlich ein richtiger Weg und nach wie vor begrüßenswert. Wir müssen eben einfach nur aufpassen, dass dieser Stein, der jetzt ins Rollen gekommen ist, dass der jetzt nicht irgendwie gebremst wird und dass eben bestimmte Regelungen, die wichtig sind, nicht verwässert werden können.
Aber ich sag mal, auf der Ebene von deutscher Gesetzgebung, ist da irgendwas zu tun, dass Journalisten nicht von vornherein an der Recherche gehindert werden?
Es gibt ja im deutschen Recht schon einige Mechanismen, die man nutzen kann. Selbst wenn man vor Gericht gezogen wird, auch relativ früh, kann man sich ja trotzdem dagegen auch noch wehren, auch so noch wehren, dass man auch weiterhin auch noch berichten kann.
Ich würde das ein bisschen anders sehen, Herr Konrads. Sie haben vorhin angesprochen Köln und Hamburg, wo ja jeder hinläuft, was der irgendwie was verhindern möchte. Bei den Einstweiligen sind die sehr schnell, wenn es darum geht, Journalisten einzubremsen. So, und dann passiert oft Folgendes, aus der Praxis heraus jetzt gesprochen. Du wirst angegangen wegen einem kleinen Detail. Und es wird eine einstweilige Verfügung gegen dich beantragt, dass du dieses Detail nicht mehr erwähnst. So, und dann ist oft eine ganz pragmatische Entscheidung, nämlich zu sagen, okay, wenn wir dagegen jetzt vorgehen, gegen diese einstweilige und wenn wir dann in ein Hauptsacheverfahren gehen und so weiter, dann geht eine ziemlich lange juristische Mühle los. Ach komm, akzeptieren wir die einstweilige und alles ist gut. Wir dürfen auch nicht vergessen, es wird sehr oft gegen Nebensächlichkeiten geklagt. Mir ist es mal so gegangen, ich habe über jemanden eine ganzseitige Reportage in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, mit für ihn auch sehr unerfreulichen Dingen. Aber er hat gegen keine einzige dieser unerfreulichen Dinge geklagt, sondern damit, dass ich beschrieben habe, wo er in etwa lebt und dass man ihn dort nicht kennt, dass er dort sehr zurückgezogen lebt und so weiter. Dann hat er gegen uns eine einstweilige gegen mich erwirkt, dass es ein unzulässiger Eingriff in seine Privatsphäre wäre. Die hat er auch bekommen. Wir haben es auch akzeptiert, weil wir gesagt haben, okay, das Detail müssen wir nicht unbedingt in Zukunft schreiben. Der gleiche Mensch hat dann ein halbes Jahr später mit einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender eine Homestory gemacht, wo er bereitwilligst sein in einem Halbstundenfilm sein Wohnhaus von innen gezeigt hat. Das ist natürlich absurd. Da ging es einzig und allein darum, gegen uns vorzugehen, um dann auch anderen gegenüber sagen zu können, ich habe gegen die Süddeutsche Zeitung juristisch einen Sieg erlangt. Und da fängt es nämlich schon an.
Also man hört zumindest raus, auch wenn wir im Rang der Pressefreiheit nicht deshalb gerutscht sind auf gerade 21, ich glaube von 16, weil bei uns gerichtlich gesehen was nicht in Ordnung ist, sondern bei uns liegt es ja daran, dass Journalisten angegriffen werden, bei Demos zum Beispiel. Aber so wie ich das raushöre, ist zumindest auf rechtlicher Ebene auch noch einiges zu tun, damit Journalisten ihren Job auch wirklich machen können.
Auf jeden Fall. Man kann da immer mehr machen, insbesondere wenn man nicht schon in einem frühen Stadium von der Berichterstattung abgehalten werden möchte. Dafür ist ja im Großen und Ganzen auch der DJV da. Der kann ja auch unter die Arme greifen, wenn sowas passiert. Wir bieten ja auch Rechtsberatung an und könnten dann auch einzelnen, auch freien Journalistinnen und Journalisten unter die Arme greifen, die jetzt beispielsweise keinen großen Verlag oder so hinter sich finden.
Genau. Herr Ritzer, haben Sie eigentlich einen Sekt aufgemacht, als Ihr Verfahren endlich durch war?
Nein, es war eher so ein Gefühl der Erleichterung, weil man wusste, jetzt kann man die Aktenordner mal endlich zur Seite stellen. Wissen Sie, ich habe es ja erzählt, das war ein unglaublicher Aufwand, den wir plötzlich hatten, ein bürokratischer Aufwand. Unser Glück war zum Beispiel, so banal das jetzt klingt, dass Markus Balser und ich unseren gesamten E-Mail-Verkehr aus der Recherche noch hatten. Viele von uns löschen eben nach einem Jahr oder was ihre E-Mails, die sie haben, weil sie denken, na ja, die Sache ist durch, da kommt nichts mehr. Markus und ich haben glücklicherweise, jeder für sich, haben wir dann festgestellt, die entscheidenden E-Mails, wann haben wir welche Anfragen gemacht, wie sind wir mit welchem Thema umgegangen, die hatten wir eben glücklicherweise auch nach 3 Jahren noch. Wenn wir die gelöscht gehabt hätten, wären wir in eine gewisse Beweisnot gekommen. Und dieses Verfahren, so absurd es eigentlich war, ja, mit einem entgangenen Gewinn fiktiv als Schaden zu argumentieren, da ist man ja eigentlich versucht zu sagen, als Nicht-Jurist, ich bin kein Jurist, das ist doch so absurd. Das muss doch sofort platt gemacht werden von der Gerichtsbarkeit. Warum? Stellen Sie sich vor, wenn wir verloren hätten, das hätte zum Beispiel bedeutet, dass Sie über einen VW-Diesel-Skandal nie wieder berichten könnten. Warum? Nehmen wir an, Sie decken so etwas als Medium auf und dann kommt VW und sagt, wegen deiner Berichterstattung haben wir in China 100.000 Autos weniger verkauft oder irgendwo anders auf der Welt. und du bist jetzt schuld. Also wenn man mit fiktiven Schäden arbeiten kann vor Gericht, dann ist das schlechterdings vollkommen absurd. Und ich hatte eigentlich wirklich naiv, wie ich da am Anfang war, gedacht, naja gut, das Landgericht wird das ein für alle Mal beerdigen, dieses Ding. Und dann mussten wir da tatsächlich zumindest in der ersten Instanz vor Gericht auftauchen. Nochmal, dieser Aufwand, das ist nicht zu unterschätzen. Und diese Bindung, die davon ausgeht, ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Das hat auch nichts mit Einschüchterung zu tun. Aber nehmen wir mal an, wir hätten in diesen Jahren die nächste Geschichte über Herrn Kuhn investigativ und für ihn unfreundlich recherchiert. Hätten wir die dann geschrieben, dann wäre 100% in unserem Gerichtsverfahren von ihm der Vorwurf gekommen, da sieht man's, schaut her, liebe Richter, die führen eine Kampagne gegen mich, die wollen mich einfach nur platt machen. Das war auch seine Argumentation immer wieder bei Gericht. Hätten wir die Geschichte aber nicht geschrieben, dann hätte er ja sein Ziel erreicht, nämlich, dass wir ihn und sein Geschäftsgebaren über mehrere Jahre unangetastet gelassen hätten. Also der Teufel steckt in solchen Verfahren im Detail.
Definitiv.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Herr Ritzer hier angesprochen hat. Diese Befassung mit der Sache für so lange Zeit, auch nach der Berichterstattung selbst, ist dann, das muss man dann traurigerweise so auch so sagen, auch schon ein kleiner Erfolg von Herrn Kuhn gewesen, weil er damit auch eben erreicht hat, dass man sich dann irgendwie 3 oder 4 Mal überlegt hat, ob man da auch weiter berichtet oder noch einmal berichtet. Solange man eben durch das Gerichtsverfahren noch nicht durch war, war das ja auch alles noch in der Schwebe. Und insofern hatte er auch dadurch schon einen kleinen Erfolg gewinnen können, auch wenn am Ende natürlich dann eine Niederlage zu Buche stand und ein Gewinn sozusagen für Herrn Ritzer. Aber so richtig freuen kann man sich dann wahrscheinlich nicht, weil man wurde ja trotzdem befasst in der Zwischenzeit. Und das ist ja bei vielen Klagen auch gerade das Ziel, dass man auch von der Berichterstattung durch solche Nebenkriegsschauplätze abgehalten wird.
Genau.
Also man könnte jetzt mal als Fazit zusammenfassen, Slap-Klagen, auch wenn sie absurd sind, sind nicht nur lästig, sondern vielleicht auch nicht teuer, weil da muss der Gegner zahlen, wenn er verloren hat. Aber sie halten Journalisten möglicherweise doch von der Berichterstattung ab. Und deswegen ist die Idee der EU, eine Richtlinie gegen Slap-Klagen zu machen, gar nicht so falsch. Dann hoffen wir mal, dass da irgendwann mal doch eine vernünftige Richtlinie bei rumkommt und dass unsere Gesetzgeber die noch umsetzen. Das müssen die ja tun und das dauert ja auch manchmal ein bisschen länger. Und wir haben über dieses Thema gesprochen, weil am 3. Mai Tag der Pressefreiheit war. Also wenn dieser Podcast läuft, ist der schon vorbei. Aber deswegen haben wir uns heute mit diesem Thema befasst. Dankeschön, sage ich. Uwe Ritzer, freier Journalist aus Nürnberg.
Vielen Dank.
Und Dankeschön auch Timo Konrads, Hauptgeschäftsführer des DJV-Bundesverbands.
Ich bedanke mich.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch wie immer auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe. Das ist die Rechtsrubrik im DJV-Podcast. Da geht es immer um ein rechtliches Thema und die Tipps, die kommen von Christian Weihe, Justiziar des DJV-NRW. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Journalisten und Journalistinnen sind verpflichtet, sorgfältig zu arbeiten. Wenn sie etwas veröffentlichen, das falsch ist, können Betroffene dagegen vorgehen. Christian, was können Betroffene denn da machen?
Ja, Sascha, im Raum stehen in erster Linie Ansprüche auf Unterlassung und Gegendarstellung. Beides ist mit Rechtsanwaltsgebühren verbunden, die Presse dann bezahlen soll. Weniger relevant sind Geldentschädigungen, weil Geldentschädigungen gibt es nur für besonders schwere Persönlichkeitsrechtsverletzungen und die spielen nur selten eine Rolle.
So eine Unterlassungsklage oder eine Abmahnung, geht die in der Regel an einen Verlag oder einen Radiosender oder geht die an den Urheber eines Artikels zum Beispiel?
In allererster Linie werden die Medien angegriffen, in denen der Artikel, der Beitrag erschienen ist. Es gibt aber auch immer wieder Betroffene, die sich bewusst das schwächste Glied in der Kette aussuchen und das ist der freie Mitarbeiter.
Wer sind denn da in der Regel die Kläger? Sind das jetzt eher Promis wie Caroline von Monaco, die ja immer mal wieder prozessiert oder Anwälte einschaltet, weil irgendwas Erfundenes über sie berichtet wurde? Oder kann das dann auch schon mal der Bürgermeister einer Kleinstadt sein?
Politiker hatte ich jetzt noch nicht, Sascha, aber es sind ganz normale Menschen, die sich in der Zeitung wiedergefunden haben und gesagt haben, so nicht, mit dieser Berichterstattung bin ich nicht einverstanden. Da wehre ich mich dagegen. Manchmal sind es aber auch Unternehmen, die im Fokus der Berichterstattung sind und sich falsch dargestellt sehen.
Jetzt ist es natürlich für einen Journalisten blöd, wenn so eine Klage kommt oder Unterlassungsklage oder Anspruch auf Gegendarstellung. Das kann aber auch tatsächlich eine teure Angelegenheit werden, oder? So ein Prozess, wenn ich nicht meinetwegen eine Unterlassungserklärung sofort unterschreibe und nicht mehr berichte.
So ist es, Sascha. Schon allein die Kosten für die außergerichtliche Abmahnung liegen oft im vierstelligen Bereich. Und wenn dann noch einstweilige Verfügung oder vielleicht sogar Klage in der Hauptsache erhoben wird, dann wird das Ganze noch viel teurer.
Du hast gerade gesagt, häufig richten sich diese Klagen oder Unterlassungserklärungen gegen Verlage. Manchmal wird sich auch das schwächste Glied der Kette ausgesucht, das heißt ein freier Mitarbeiter. Der steht dann ja wirklich blöd da, wenn ich höre, irgendwie vierstellige Summe schon. Kann denn der DJV NRW dem helfen?
Ich sehe da in allererster Linie die Medien in der Pflicht, die die Freien beschäftigen, sich auch schützend vor ihre freien Mitarbeiter zu stellen. Ansonsten gibt es immer den DJV-Rechtsschutz.
Das heißt, wer betroffen ist und Hilfe braucht, der wendet sich an das Justiziariat des DJV NRW.
So ist es, Sascha.
Also, wenn ein Journalist, eine Journalistin falsch berichtet, kann es sein, dass sie ein Anwaltsschreiben bekommt. Wenn das nicht über den Verlag geregelt wird, dann Mitglieder an den DJV NRW wenden. Dankeschön, Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW.
Herzlichen Dank, Sascha.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 11. Juli. Im Juno ist dann der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war schon die 20. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.